Ich lese im Philipperbrief vom Vers 19 weg. 1. Kapitel, Vers 19. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet, und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allem zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich, den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Silvia hat es schon angetönt, dass wir gerade in der letzten Zeit sind wir doch sehr stark konfrontiert gewesen mit dem Tod. Und zwar nicht einfach nur mit, dass Menschen sterben, das wissen wir, das kennen wir, aber mit einem plötzlichen, unerwarteten Tod. Und so sind wir auch letzten Donnerstag an einem Grab gestanden und haben müssen Abschied nehmen. Und der Predigttext, der Text im Philipperbrief, wo es auch um den Tod geht, ist schon länger festgestanden. Und ich habe mir überlegt, das Thema ist wahrhaftig nicht gerade so ein einfaches Thema. Und wie mache ich das? Dass, wenn wir über den Tod nachdenken, dass wir nicht nachher traurig und ja, fast depressiv nachher nach dem Gottesdienst zum Zelt ausgehen. Sterben und Tod ist etwas, das wir uns gar nicht gerne darüber Gedanken machen. Und doch sagt uns der Mose im Psalm 90, Vers 12, hoffe, dass er jetzt da kommt. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wer von uns wäre nicht gern gescheit oder klug oder weise? Das wollen wir eigentlich alle sein. Hoffentlich. Und da ist ein Weg dazu, heisst, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Aber das ist ein Thema, das schaut man nicht so gern an. Ich weiss nicht, vielleicht die Jungen, die da sitzen, studieren vielleicht nicht so fest darüber nach. Und ich weiss nicht, ob es mit meinem Alter zu tun hat, dass ich immer mehr auch über das nachdenke. Über das Sterben. Und jedes Mal, wenn wir, ich glaube, das ist da gemeint mit dem Vers aus dem Psalm 90, ist, dass es uns daran mahnt, nicht einfach durchs Leben durch zu hetzen oder durchs Leben durch, ja, zu träumen oder einfach so Tage dahin ziehen zu lassen, sondern dass wir innehalten und überlegen und sagen, Moment, für was bin ich überhaupt da? Für was lebe ich überhaupt? Welchen Sinn haben meine Tage? Und dann kommt sehr oft sofort auch der Gedanke, wenn wir uns näher mit dem Tod auseinandersetzen, ja, was passiert denn nachher? Und wir haben mehrere Predigten auch gehabt zum Himmel. Zum Himmel konkret. Wo wir haben dürfen wissen, wenn wir bei ihm im Himmel sind, dann wird es uns sehr, sehr gut gehen. Und wir werden Beschäftigung haben. Wir werden Gott erleben. Wir werden kein Leid, keine Sorge, keine Trauer, nichts mehr haben. Aber wie kann ich denn sicher sein, dass ich denn bei Gott bin? Wie kann ich sicher sein, dass ich denn auch dort herkomme? Ja. Bin vielleicht nicht so gut drauf gewesen in der letzten Zeit. Weiss nicht, ob Gott mich wirklich erlöst hat. Dann liebt er mich denn wirklich? Vielleicht habe ich mich auch ein Stück weit entfernt von ihm. Und es kommen Ängste auf, Fragen auf, die ich nicht weiss und wo ich dann lieber nicht heranschaue. Aber es gibt, ich habe euch verschiedene Bibelstellen aufgeschrieben, die ihr auch nachlesen könnt. Die euch auch bestätigen, die sagt, wenn du Jesus Christus als deinen Erlöser angenommen hast, wenn du an ihn glaubst, wenn du mit ihm lebst, wenn er einen Raum bekommen hat in deinem Leben, dann bist du gerettet. Auch wenn ich manchmal wieder reinkehre, auch wenn ich manchmal wieder sündige, das passiert uns. Und ich habe letztens mit jemandem geredet. Ich habe gesagt, das passiert mir immer wieder. Und dann habe ich dieser Person die Geschichte erzählt. Wir kennen die Geschichte alle, wo Jesus fragt, oder wo einer von den Jüngern Jesus fragt, wie viel Mal muss ich meinem Bruder vergeben? 7-mal? Und Jesus, ihr kennt das alle, Jesus sagt dann, nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und das ist eine riesige Zahl, die können wir gar nicht richtig erfassen, wie riesig die ist die. Nicht 490, die gerade versuchen zu rechnen. 70 mal 7 mal. So viel Mal sollst du deinem Bruder vergeben, wenn er an dir sündigt. Und ist Gott so, dass er von uns etwas erwartet und verlangt, was er selber nicht bereit ist zu tun? Was wäre das für ein Gott? Der sagt, ihr müsst immer wieder vergeben. Aber jetzt hast du schon 7-mal, 8-mal hast du immer wieder das Gleiche gemacht. Und zwar innerhalb von einem Monat. Was wäre das für ein Gott? Aber die Wahrheit ist, dass er dir immer wieder vergibt. Immer wieder. Und es ist einer. Es gibt einen, der Strichli macht und zählt. Und das ist der Ankläger. Der Find. Und der will genau, dass du das denkst. Der will genau, dass du sagst, ich kann nicht schon wiederkommen. Was bin ich denn für ein Christ? Und ich weiss nicht, ob Gott mich überhaupt noch so annehmen kann. Aber die Wahrheit ist eine andere. Die Wahrheit ist, Jesus vergibt dir gern. Und immer wieder. Und er möchte, dass du die Heilsgewissheit dürfst haben. Weil darauf baut der Glaube an Gott. Das ist das, wo der christliche Glaube sich unterscheidet von allen anderen Religionen. Es ist vollbracht. Wenn wir Jesus Christus annehmen, dann sind wir gerettet und wir müssen nichts tun, um unser Heil zu verdienen. Es ist so wichtig, dass wir das wissen und immer wieder ja, uns versuchen, das Herz zu nehmen, bis es auch unsere Seele glaubt. Und dort dürfen wir immer wieder auch zu Gott gehen und auch darum bitten, Herr, zeig mir das. Und wir haben auch eine Stelle im 1. Korinther, im Römer 8, wo das auch steht. Vers 16. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind Gottes Kind und da dürfen wir den Heiligen Geist immer wieder auch darum bitten, dass er uns die Gewissheit ins Herz gibt. Die Gewissheit gibt, jawohl, ich bin ein Kind Gottes. Und da möchte ich dich auch ermutigen, wenn du merkst, ich komme da nicht zu Boden. Ich komme nicht zu Boden. Ich bin immer wieder von Angst plaget, von Zweifel plaget. Dann such jemanden, der mit dir den Weg geht zur Heilsgewissheit. Weil aus dieser Gewissheit raus können wir nachher vorwärts gehen. Aus dieser Gewissheit raus können wir nachher in Freiheit leben und Gott dienen. Jetzt gehen wir zum Philipperbrief. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung, meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Für den Paulus ist das so eine intensive Beziehung mit Jesus. Ich glaube, der Paulus ist einer, der Jahrzehnte von seinem Leben mit Christus ist unterwegs war. Eine vertiefte Beziehung hatte mit ihm. Und ihn immer mehr hat erkannt und gesehen. Und er sagt, eigentlich kommt es nicht darauf an, ob ich lebe oder sterbe, spielt keine Rolle. Ist mir eigentlich egal. Weil, wenn ich lebe, ist Jesus mein Inhalt. Ist Jesus in mir. Er lebt bei mir, in mir, durch mich. Und sterben ist für mich ein Gewinn. Und ich habe mir lang Gedanken gemacht, genau über den Vers. Vers 21. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und Sterben ein Gewinn. Und dann ist mir der Vers in den Sinn gekommen, im 1. Korinther 13. 1. Korinther 13, Vers 12. Dort heißt es, jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Paulus sagt dort im Korintherbrief, sagt er, jetzt sehe ich wie in einem Spiegel. Und wir finden ja, in einem Spiegel siehst du ja gut. Du kannst herkommen und siehst jede Pore in der Haut, wenn es mit der Brille auch noch stimmt. Aber dazu mal sind Spiegel etwas ganz anderes gewesen. Das war Metall, wo gekämmert ist und schön fein und flach gemacht wurde. Und man hat einigermaßen sein Spiegelbild gesehen, aber nur sehr undeutlich. Und sehr unklar. Und so, glaube ich, ist es mit dem Paulus. Er lebt mit Jesus zusammen und sein intensives Leben ist für ihn das Weiser wie in einem Spiegel. Es ist unvollkommen, es ist noch nicht ganz klar. Aber wenn ich dann bei ihm darf sein, dann ist alles ganz anders. Dann sehe ich völlig klar, wie er ist und wie er darf sein. Und so sieht er, dass mit ihm zusammen sein, ganz bei ihm sein, das ist mein Ziel. Für das sind wir auf dieser Welt auch mit dem Ziel, eines Tages bei Jesus zu leben. Für immer und für ewig. Immer bei ihm sein. Er hat immer Zeit für uns denn. Er hat auch jetzt Zeit für uns. Und ich glaube, ein Schlüssel zu dem her ist, danach zu streben, immer näher bei ihm zu leben, mit ihm zu leben. Und ich glaube, der Paulus ist einer, der das in einer grossen Tiefe hätte schon können. Aber für uns, es ist ein Prozess. Und wir dürfen da drin sein. Und ich glaube, dass dann auch der Tod immer mehr an Schrecken wird verlieren für uns. Der Paulus schreibt weiter, andererseits, solange ich dann auf der Erde lebe, kann ich eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Der Paulus weiß, dass er viel besser wie Gott sieht. Viel besser, bei weitem. Aber er weiß auch, solange ich da noch auf der Erde bin, hat Gott mit mir noch etwas vor. Er hat noch etwas mit mir, was er erreichen will. Er hat eine Arbeit zu tun, die Frucht tragen soll. Und das ist genau das, was Gott für ihn hatte, ist, dass er den Gemeinden geschaut hat. Er hat die Gemeinde gegründet, aber er hat nachher auch diesen Gemeinden geschaut. Er hat sie ermutigt. Er hat sie gestärkt. Er hat sie besucht. Er hat geschaut, dass es ihnen gut geht. Das war sein Auftrag. Und dann ist die Frage für uns da. Wenn ich noch lebe, und darum ist es gut, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden. Ist, dass wir uns immer überlegen, für was bin ich da auf dieser Welt? Für was bin ich da? Das eine ist, dass ich Jesus Christus kennenlerne, ihm immer näher bin, vorbereitet werde auf den Tag, wo ich ihm gegenüberstand. Das ist der eine Teil. Aber der zweite Teil ist, dass wir einen Auftrag haben, Gottes Reich zu bauen. Und das ist für mich so auch erstaunlich, dass er hat sich entschieden, mit dir und mit mir sein Reich zu bauen, hier auf dieser Erde. Er hat entschieden, mit uns sein Reich zu bauen auf dieser Erde. Und was beinhaltet denn das? Das tönt ja so gut. Sein Reich mithelfen bauen. Das heisst auf der einen Seite, andere Menschen zu erreichen mit der guten Botschaft von Jesus Christus. Und das ist beim Paulus, kommt das immer wieder durch. Die Leidenschaft, die Sehnsucht nach Menschen für Jesus zu gewinnen. Ihnen die gute Nachricht, die Top-Botschaft zu bringen von der Erlösung. Das ist das eine. Und das zweite ist, Menschen, wir sind nicht aufgerufen, Menschen nur zu Christus zu bringen, ihnen Jesus näher zu bringen, dass sie sich entscheiden für ihn. Nein, es geht auch darum, ihnen zu helfen, jünger zu werden. Dass sie lernen, mit Gott zu leben. Dass sie lernen, im Wort Gottes zu lesen. Dass sie lernen, auch ihren Platz einzunehmen. Dass sie lernen, zu beten. Dass sie lernen, zu verstehen, was Gott will. Dass sie lernen, Gott anzubeten. Das ist auch ein Auftrag, der dazu gehört, das Reich Gottes zu bauen. Dass man sie auch ausrüstet und ihnen helfen, auch wie kann ich meine Freunde erreichen? Und wieder gehört dazu, dass wir einander dienen, in der Gemeinde inne, einander ermutigen, einander aufrichten, einander stärken, füreinander da sind, Kleingruppen miteinander leben, Leben teilen miteinander. Und halt jedes von uns hat einen Auftrag. Jedes von uns ist für etwas da. Und wenn wir so vielleicht wieder mal an einem Grab stehen, dann dürfen wir darüber nachdenken. Für was bin ich da? Ich will meine Zeit nutzen. Ich will meine Zeit brauchen dazu, dass sein Reich gebaut wird. Ich will meine Zeit nutzen, mit ihm nahe zu sein, mit ihm vorwärts zu gehen. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe, denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Wir sollen auch dazu beitragen, dass wir immer weiterkommen im Glauben und dass uns durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Und das ist eine Freude, die durch den Glauben, durchs Erleben mit Gott kommt und immer tiefer wird. Auch das, glaube ich, ist ein Prozess. Und die Freude, die dürfen wir nicht verwechseln mit Fröhlichkeit. Sondern eine Freude, die tief innen sitzt. Und die dürfen wir von Gott auch erbitten. Herr, schenk uns immer wieder eine tiefe Freude. Auch in dem, dass wir uns mit diesen Sachen, mit diesen wichtigen Sachen, auch mit diesen Sachen, die so bedrohlich in uns innen so uns Angst machen. Lassen wir das nicht zu, dass es so bleibt. Sondern gehen wir vorwärts. Und suchen wir auch die Hilfe, die Unterstützung beieinander, aber vielleicht auch in einer Seelsorge. Damit die Freude immer tiefer darf werden. Und dann sagt er, das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Für das sind wir als Gemeinde zusammen. Leben, wir sollen miteinander einmütig mit einer Einheit vorwärts gehen, einander unterstützen und sein Reich weiterbauen. Und ich möchte noch zum Schluss, einfach als Abschluss, das habe ich noch übersprungen, aber es geht genau eben nochmal um das. Gott hat etwas für dich vorbereitet. Er hat etwas für dich Zweck gemacht. Dein Auftrag ist schon parat. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen, oder wie es auch heißt, da drin zu wandeln, in diesen vorbereiteten Schritten zu gehen und zu laufen. Und eben zum Abschluss der Epheser 5, 15 bis 20, wo das Ganze nochmal auf den Punkt bringt. Und ich möchte es einfach nur noch vorlesen, bevor wir noch beten miteinander. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte.
und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Wir beten miteinander. Herr Jesus, es ist so gut zu wissen, dass wir bei dir dürfen sicher und geborgen sein. Dass du uns immer wieder frei machst von Schuld. Dass du immer wieder bereit bist, uns zu vergeben. Und dass wir ins Reine kommen mit dir immer wieder. Und du hast einen Weg parat mit jedem von uns. Du hast einen Auftrag für uns. Und der Auftrag ist ganz genau für uns angepasst. So, dass es zu unserer Freude auch dient. Zu unserer Erfüllung. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder aufrüttelst, dass wir danach trachtet und Schritte tun. Näher zu dir. Näher zueinander. Und näher zu den Menschen um uns herum. Damit wir ihnen dienen können. Und damit wir auch einander dienen können. Und damit wir dich immer besser erkennen und verstehen. Bitte dich, dass du ja auch die Freude in uns, dass du die immer tiefer machst, immer spürbarer machst, immer tragfähiger machst. Dass du uns immer wieder ermutigst, Schritte zu tun. Und so bitte ich dich, dass du mit jedem, der da ist, mitgehst. In den Alltag hinein. Mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Freude, mit deinem Frieden. Amen.
Ich hatte eigentlich den gleichen Gedanken, wenn wir eben von dem Übersterben und so reden. Ich habe ein bisschen gewusst, in welcher Richtung das Predigt geht, aber ich habe auch gedacht,